Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Trotz erheblicher Sicherheitsbedenken wird das belgische Atomkraftwerk Tihange mit Brennstäben aus Deutschland beliefert. Unter anderem wegen Rissen im Druckbehälter gibt es immer wieder Proteste gegen den Reaktor. Nicht nur in Belgien, sondern auch in Deutschland. Denn Tihange liegt in Grenznähe, nur 65 Kilometer von Aachen entfernt. Bundesumweltministerin Hendricks hatte sich im vergangenen Jahr für eine Abschaltung stark gemacht. Trotz der Bedenken sieht ihr Ministerium rechtlich keine Möglichkeit, Genehmigungen für die Brennelementelieferungen zu verweigern.
Tihange 2. Der belgische Reaktor steht für Risse und Risiko. In den vergangenen Jahren musste er immer wieder mal stillgelegt werden. Er läuft nun wieder, auch weil Brennelemente dafür aus Deutschland kommen. 68 Stück sind seit Juni 2016 geliefert worden, genehmigt vom Bundesumweltministerium. Dabei hatte Ministerin Hendricks kurz zuvor gefordert, den alten Reaktor wegen Sicherheitsbedenken abschalten zu lassen. Doch heute hieß es, das reiche nicht, um die Genehmigung zu verweigern. Es kommt vor, dass die Rechtslage nicht alles zulässt, was man politisch für wünschenswert und richtig hält. Nach geltender Rechtslage dürfte eine Ausfuhr nur untersagt werden, wenn sie gegen unsere internationalen Verpflichtungen verstieße oder die innere und äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland gefährden würde. Das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle und das Bundesamt für kerntechnische Entsorgungssicherheit würden auf dieser Basis prüfen.
Wenn der Antragsteller die ganzen Sicherheitsanforderungen, die gesetzlich dafür festgelegt sind, erfüllt, dann sind wir verpflichtet als Bundesamt, diese Genehmigung auch zu erteilen. Und das ist auch in diesem Fall so erfolgt.
Die Opposition im Bundestag und auch das Umweltministerium in NRW sehen das anders. Die Sicherheit Deutschlands sei ja durch das grenznahe AKW gefährdet.
Es gibt Rechtsauffassungen, die sagen, das kann die Bundesregierung sehr wohl untersagen, weil eben Sicherheitsfragen im Raum sind, die nicht geklärt sind. Und deshalb fordern wir die Bundesregierung tatsächlich auf, dieses auch endlich zu tun.
Das Land NRW will nun einer Klage der Städteregion Aachen gegen den Betrieb des umstrittenen Atomkraftwerkes in Belgien beitreten. Der Wahlkreis der Bundesumweltministerin liegt in Nordrhein-Westfalen. Dort und auch im Bund ist ihr Dilemma willkommene Wahlkampfmunition. Denn ihre engagierten Worte für die Stilllegung des belgischen Atomkraftwerks stehen für viele Kritiker im Widerspruch zu den nun erfolgten Genehmigungen.
Einen Tag vor dem Spitzentreffen der Koalition gibt es wieder Streit über die sogenannte Ehe für alle. Die SPD dringt darauf, homosexuelle Lebenspartnerschaften noch vor der Bundestagswahl rechtlich komplett mit Ehen gleichzustellen. Bisher ist schwulen und lesbischen Paaren etwa die Adoption von Kindern verwehrt. Die Union machte deutlich, dass sie morgen keine Chancen für eine Einigung sieht.
Ehe für alle mit diesem Vorstoß kurz vor Ende der Legislaturperiode überrascht die SPD jetzt ihren Koalitionspartner.
Es darf bei einer modernen Ehe nicht darauf ankommen, welches Geschlecht die Partner haben oder welche sexuelle Orientierung. Es muss allein darauf ankommen, ob sie sich dauerhaft binden und füreinander Verantwortung übernehmen wollen.
Damit geht die SPD jetzt in die Offensive. Mit diesem Gesetzentwurf soll die Ehe künftig zwischen zwei Personen gleichen oder verschiedenen Geschlechts möglich sein. Damit soll Gleichbehandlung auch im Adoptionsrecht geschaffen werden. Denn bislang ist es lesbischen und schwulen Paaren nicht erlaubt, gemeinsam Kinder zu adoptieren. Die Union ist entschieden dagegen.
Was der Koalitionspartner so manchmal alles für Ideen hat zum Ende der Legislaturperiode, für mich und für viele, nicht für alle. In der Unionsfraktion ist die Ehe die Verbindung von Mann und Frau.
Das Thema soll morgen auch im Koalitionsausschuss behandelt werden. Die Zustimmung der Union gilt als nahezu ausgeschlossen. Dieser Konflikt ist kalkuliert. Nach der Wahlniederlage im Saarland provozieren die Sozialdemokraten mit der Ehe für alle die Union und setzen ein fast schon vergessenes Projekt auf die Tagesordnung. Damit ist klar, die Tonlage in der Koalition wird schärfer, der Wahlkampf nimmt Fahrt auf.
Union und SPD haben sich darauf geeinigt, die Regeln für die Alterspräsidentschaft des Bundestages noch vor der Wahl im September zu ändern. Künftig sollen die parlamentarischen Dienstjahre und nicht die Lebensjahre entscheidend sein. Der Vorschlag kam von Bundestagspräsident Lammert. Unionsfraktionschef Kauder wies Vermutungen zurück, die Änderung richte sich gegen die AfD. Wenn sie in den Bundestag einziehen sollte, wäre nach der bisherigen Regelung ein AfD-Politiker der aussichtsreichste Kandidat für den Alterspräsidenten.
13 Jahre lang war Frank-Jürgen Weise Vorstandsvorsitzender der Bundesagentur für Arbeit. Heute Abend wird er in Berlin feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Zu Beginn seiner Amtszeit war Weise für die Umsetzung der Arbeitsmarktreform Agenda 2010 verantwortlich. Vor 2,5 Jahren übernahm er zusätzlich die Leitung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Bundesarbeitsministerin Nahles würdigte Weises großes Engagement. Weises Nachfolger in der Bundesagentur wird der bisherige Vorstand für Arbeitsmarkt Detlef Scheele.
Der Generalbundesanwalt hat Ermittlungen gegen unbekannte Mitarbeiter des türkischen Geheimdienstes MIT aufgenommen. Der Geheimdienst soll in Deutschland lebende Anhänger der Gülen-Bewegung ausspioniert haben. Nach Ansicht der türkischen Regierung steckt der Prediger Gülen hinter dem Putschversuch vom Juli 2016. Gestern war bekannt geworden, dass der türkische Geheimdienst dem BND eine Liste mit etwa 300 Verdächtigen übergeben hatte, offenbar in Erwartung von Amtshilfe. Bundesinnenminister de Maizière sagte bei einem Termin in Passau, Spionageaktivitäten auf deutschem Boden würden nicht geduldet.
Am Nachmittag ließ de Maizière im nordrhein-westfälischen Landtag Kritik am Verhalten der Sicherheitsbehörden im Fall des Berlin-Attentäters Amri zurück. Die Einschätzung der geringen Gefährlichkeit Amris sei wohl begründet gewesen, sagte der CDU-Politiker vor dem Untersuchungsausschuss. Auch wenn man sich heute der bitteren Wahrheit stellen müsse, objektiv falsch gelegen zu haben. Allerdings, so de Maizière weiter, hätte versucht werden müssen, Amri bereits im vergangenen Oktober, also vor dem Anschlag, in Abschiebehaft zu nehmen.
Bei den Kämpfen um die irakische Stadt Mosul sind in den vergangenen Wochen nach UN-Angaben mehrere hundert Zivilisten getötet worden. Die UN und Amnesty International sehen dabei auch die US-geführte Militärkoalition in der Verantwortung. Sie tue zu wenig, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Mosul ist die letzte Hochburg der Terrormiliz IS im Irak. Der Ostteil der Stadt war im Januar von irakischen Regierungstruppen zurückerobert worden. Der noch vom IS gehaltene Westen ist das Ziel heftiger Luftangriffe.
Es sind genau diese Luftschläge, die die UN und Amnesty International kritisieren. Bomben schlagen gestern inmitten dieser Wohnviertel von West-Mosul ein. Die Angriffe aus der Luft koordiniert die amerikanisch geführte Militärkoalition. Die Wahrscheinlichkeit, dass Zivilisten sterben, ist hoch. Amnesty International erhebt darüber hinaus einen schweren Vorwurf.
Wir haben Hinweise darauf, dass Menschen sich in Häusern schützen wollten und auch aufgefordert wurden von der irakischen Regierung, diese Häuser nicht zu verlassen. Und diese Häuser dann bombardiert wurden.
Durch die Kämpfe sitzen laut UN 400.000 Menschen in West-Mosul fest. Eine Flucht ist in Anbetracht des Bomben- und Kugelhagels kaum möglich. Hinzu kommt, dass der IS die Menschen mit Gewalt in der Stadt festhält. Nach internationalem Recht sind menschliche Schutzschilde ein Kriegsverbrechen. Zivilisten in den Rücken zu schießen, während sie fliehen, ist ein monströser Akt. Nur wenige schaffen es raus aus der Kampfzone. Ich weiß nicht, was mich getroffen hat. Eine Bombe, eine Granate oder eine Kugel. Augenzeugen berichten nach UN-Angaben, dass der IS Zivilisten zwingt, in Häusern zu bleiben, indem er die Gebäude und deren Ausgänge zum Beispiel vermint, damit die Menschen nicht fliehen können.
In Ungarn ist heute ein verschärftes Asylrecht in Kraft getreten. Danach dürfen sich Flüchtlinge für die Dauer ihres Asylverfahrens nur noch in zwei Containerdörfern nahe der serbischen Grenze aufhalten. Diejenigen, die sich bereits in Ungarn aufhalten, sollen verlegt werden. Die Neuregelung gilt auch für Kinder und unbegleitete Minderjährige über 14 Jahre. Nach Ansicht von Juristen verstößt das pauschale Festhalten von Asylbewerbern gegen internationales Recht. Das schottische Parlament hat heute den Weg für ein neues Referendum über die Loslösung von Großbritannien freigemacht. Für ein rechtsverbindliches Votum ist allerdings die Zustimmung aus London nötig. In einer ersten Abstimmung im Jahr 2014 hatte sich noch eine Mehrheit der Schotten gegen eine Unabhängigkeit ausgesprochen. Regierungschefin Sturgeon argumentiert nun, mit der Brexit-Entscheidung der Briten habe sich die Ausgangslage entscheidend verändert.
Das schottische Parlament in Edinburgh. Von außen ein extravaganter architektonischer Entwurf. Er soll die Geschichte des Landes darstellen. Gebrochen, sich aufbäumend, visionär. Drinnen wird heute hitzig debattiert über die Zukunft Schottlands. Eine Mehrheit folgt am Ende dem Antrag von Regierungschefin Sturgeon. Sie will ein erneutes Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Noch vor dem britischen EU-Austritt im März 2019. Die nächsten zwei Jahre werden darüber entscheiden, was für ein Land wir werden. Die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, die 28 Mitgliedsländer, sie alle werden mitbestimmen können. Auch die Schotten sollten das Recht haben, gehört zu werden. Sturgeon benötigt nicht nur die Zustimmung des schottischen Parlaments, sondern auch von London. Gestern diskutierte Premierministerin May mit Nicola Sturgeon deren Forderung in angespannter Atmosphäre. Die Premierministerin will ein Referendum zumindest vor dem EU-Ausstieg verhindern. Es wäre unfair, die Schotten zu befragen, wenn die Fakten nicht bekannt sind. Und außerdem ist es jetzt an der Zeit, zusammenzustehen, damit wir den besten Deal bekommen für Großbritannien inklusive Schottland. Und trotzdem, aller Voraussicht nach, wird Nicola Sturgeon nach dem Votum von heute einen formellen Antrag stellen, um die Erlaubnis zu bekommen, ein Referendum abhalten zu dürfen.
Kurz bevor Theresa May morgen den EU-Austritt auslösen will, wird der Druck aus Schottland erhöht. Und so wird die Premierministerin neben den komplexen Austrittsverhandlungen vor einer weiteren Herausforderung stehen, das Vereinigte Königreich zusammenzuhalten.
Christine Kaufmann sorgte für Hollywood-Glamour im Deutschland der 60er Jahre. Nach dem Start als Kinderstar gelang der Schauspielerin der Sprung in die Traumfabrik. Viel Stoff für Klatschblätter dies und jenseits des Atlantiks bot ihre Ehe mit Filmlegende Tony Curtis. In der vergangenen Nacht ist Christine Kaufmann gestorben. Sie wurde 72 Jahre alt.
Sie war einer der ersten deutschen Kinderstars nach dem Zweiten Weltkrieg. Gefördert von der Mutter dreht Christine Kaufmann einen Film nach dem anderen. Der Durchbruch gelingt ihr als Rosenresli. Da ist sie gerade mal 8 Jahre alt.
Liebe Himmelvater, mach doch bitte meine Sorgenmutter wieder gesund, damit ich endlich wieder zu ihr zurück kann. Deine Resli.
Hollywood wird aufmerksam. Bereits mit 16 spielt sie an der Seite von Kirk Douglas in Stadt ohne Mitleid, bekommt dafür einen Golden Globe als beste Nachwuchsschauspielerin. Im selben Jahr dreht sie Taras Bulba mit Tony Curtis. Ihr Schicksalsfilm, denn die junge Christine verliebt sich in den 20 Jahre älteren Weltstar. 2 Jahre später heiraten sie, bekommen 2 Töchter. Doch die Ehe hält nur 5 Jahre. Christine Kaufmann kehrt zurück nach Deutschland.
Mich hat eben dieser Erfolg und dieser Ruhm oder dieses Idolsein wahnsinnig isoliert. Und ich habe mich eigentlich sehr, sehr früh gelöst von der Idee, dass das, was ich für andere Leute bedeute, das ist, was ich mir selber bedeute. Weil ich habe gesagt, das eine ist der Schein und das andere ist das Sein.
In den 80er Jahren beweist sie in der Kultserie Monaco Franze komödiantisches Talent. Danach spielt sie Theater, arbeitet als Autorin. Ihr neues Buch ist gerade fertig geworden. Bis zuletzt war Christine Kaufmann voller Tatendrang.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 29. März.
Das Tief westlich der britischen Inseln lenkt morgen Wolken in die Nordhälfte Deutschlands. Sonst bleiben wir unter Hochdruckeinfluss. Heute Nacht ist es teils wolkig, teils klar. Vor allem im Westen und Norden kann es einzelne Schauer geben. Morgen scheint Richtung Süden wieder verbreitet die Sonne. In der Nordhälfte ist es anfangs teilweise freundlich, später zunehmend wolkig. Gebietsweise fällt etwas Regen. Die Nacht bleibt frostfrei mit Tiefstwerten zwischen 9 und 2 Grad. Morgen werden auf Sylt 8, am Oberrhein 21 Grad erreicht. Am Donnerstag im Süden freundlich, nach Norden hin teilweise dichte Wolken und etwas Regen. Freitag erst oft sonnig, später im Westen und Süden örtlich Schauer oder Gewitter. Die gibt es am Samstag vor allem im Süden und in der Mitte.
Wir sind um 22.15 Uhr wieder für Sie da. Ingo Zamperoni hat dann diese Tagesthemen. Rolle rückwärts. Trump kassiert Klimazusagen von Obama und vergessene Opfer. Die Überlebenden vom Breitscheidplatz fühlen sich alleingelassen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.